Immer wenn ich predige, es fällt mir immer leichter zu predigen, vielleicht auch ein bisschen Routine, wenn ich auf die Bühne gehe. Und ich habe mir immer gesagt, so der Horror wäre, wenn ich ein Flipchart benutze und dort einen Schreibfehler mache. Das wäre mir mega peinlich. Heute gehe ich dieses Risiko ein. Ich möchte euch etwas aufzeigen heute Morgen. Wir möchten einen Rückblick machen auf unsere Serie. Einfach auf laut stellen und mitlosen lassen. Und ich möchte mit dem sechsten Glaubensgrundsatz so einen Abschlusspunkt von dieser Serie setzen. Dabei möchte ich verschiedene Thematiken des Glaubensbekenntnisses, also worüber wir gepredigt haben, möchte ich in den Heilsplan Gottes einordnen, damit wir so einen Überblick haben. Letzte Woche, das ist mir wichtig, hat Friedel über das Wort Dekonstruktion gesprochen. Wobei man eine Sache, es ist ein Wort, das neu oder neuer ist, man nimmt eine Sache, man hinterfragt sie, man nimmt sie auseinander und man versucht es irgendwie wieder für sich zusammenzusetzen. Und gewisse Prozesse der Dekonstruktion sind an und für sich nicht einfach schlecht. Gerade dann, wenn man im christlichen Umfeld aufgewachsen ist und die Geschichten der Bibel mit der Muttermilch aufgesogen hat. Es ist gesund, Dinge oder Sachen, die man immer so einfach geglaubt hat, näher zu betrachten, für sich auseinanderzunehmen, auch mal zu hinterfragen, auch Zweifel äußern. Das ist erlaubt, das ist gut. Und Gott hält das aus. Und ich glaube auch, oder ich hoffe, dass dies auch mit dieser Serie euch das bewusst worden ist. Ich bin mit Friedel einig, dass dieser Prozess dem Auseinandernehmen eines Automotors gleicht. Wobei man dann vor 1000 Teilen steht, so hat er es gesagt, aber nicht mehr weiß, wie man es zusammensetzt, damit dieser Motor wieder zum Laufen kommt. Und dies kann dazu führen, dass man innerlich vor einem Scherbenhaufen steht. Diese Gefahr besteht. Dekonstruktion kann Glauben zerstören. Es sei denn, man hat eine Anleitung und man hat Hilfe oder man lässt Hilfe zu von Experten, von Freunden, die man mit in diese Prozesse mit hineinnimmt. Die auch helfen, die eigenen Gedanken, den eigenen Glauben wieder zu reflektieren, damit sie helfen, den Motor wieder zusammenzusetzen. Verschmutzte Elemente müssen vielleicht gereinigt werden, gewisse Dinge müssen geölt werden und vielleicht müssen auch Teile unseres Glaubenskonstrukts ersetzt werden. Darum war uns der Start in diese Serie so unglaublich wichtig, als einerseits Yara darüber sprach, was Wahrheit ist und was über das Wesen, als sie uns über das Wesen von Wahrheit aufklärte und darstellte, weshalb Gott und Jesus als absolute Wahrheit gelten, ob man an sie glaubt oder nicht. Und andererseits die Predigt von Michi, als er über die Bibel als inspiriertes Wort Gottes sprach. Wir glauben, dass das Wort Gottes, das wir in den Händen halten dürfen, unfehlbare göttliche Offenbarung ist. Das ist der erste Glaubensgrundsatz, worüber Michi gesprochen hat. Sie soll unsere wunderbare Anleitung sein, mit der wir die Geschichten, die wir vielleicht auswendig kennen, durchleuchten dürfen, die unsere Fragen begegnet, die uns in Verbindung bringt mit unserem Schöpfer. Das Wort Gottes ist fähig, in unseren dekonstruktiven Prozessen, wo wir gewisse Dinge auslegen müssen, einen roten Faden zu bringen. Einen roten Faden zieht sich auch durch die weiteren 5 Glaubensgrundsätze. Und dieser Faden nennt sich Heilsgeschichte. Das ist nur ein Wort, das kann ich, glaube ich, schreiben. Genau. Es stimmt alles. Ich nehme mich nur selber hoch. Und es vereint, also die Heilsgeschichte vereint die Lehre über Gott, die Lehre über den Menschen, die Lehre über Christus und die Lehre von der Erlösung. Das möchte ich hier so bildlich aufzeigen. Am Anfang, da war Gott. In unserem zweiten Glaubensgrundsatz, über den haben wir nicht gepredigt, heißt es, wir glauben an den alleinigen Gott, Schöpfer, Erhalter und Richter aller Menschen, der sich in drei Personen offenbart, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alles kommt von Gott, geschieht durch ihn, ist ausgerichtet auf ihn. Er ist und wird für immer sein. Nicht gebunden an Zeit und Raum. Er ist heilig, er ist souverän, er ist Liebe, er ist Gerechtigkeit, er ist allwissend, er ist allmächtig. Gott ist erhaben, unveränderlich. Auch wenn sich diese Welt dreht und einen Wandel von sich zieht und sich verändert, Gott braucht sich nicht zu wandeln. Er ist, so wie er ist, für immer perfekt. Und er, der Schöpfer, schuf die Erde. Und er entschied sich, den Mensch als sein Ebenbild zu erschaffen und ihn über die Schöpfung zu setzen. Damit begann die Geschichte der Erde und die Geschichte der Menschen. Der Wunsch, den Gott für die Menschen hatte, war ein geheiligtes, ein untadeliges Leben. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Es soll nicht einfach eine Freundschaft sein, sondern es ist die Beziehung zwischen einem Vater mit seiner geliebten Tochter, mit seinem geliebten Sohn. Und dies über den Tod hinaus bis in alle Ewigkeit. Der Sündenfall von Adam und Eva brachte jedoch einen Keil in die Beziehung. Zwischen dem Menschen und dem Vater. Die Identität des Menschen, die Ebenbildlichkeit, die wurde entstellt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Seht ihr, hier wäre das Ebenbild. Und jetzt die Entstellung. All die Fähigkeiten des menschlichen Wesens wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Das Leben in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes hier auf Erden und in alle Ewigkeit ging verloren. Besser? Ich kann es vielleicht auch immer wieder mal ein bisschen drehen, damit das alle sehen. Oder ihr könnt es dann auch fotografieren. Oder ich gebe euch hier die Vorlage, die ist perfekt. Und das hier ist. Das, was verloren ging durch die Trennung, versucht der Mensch in seinem Leben immer wieder zu finden. Ist immer auf der Suche. Er sucht nach dem, was ihm fehlt. Er sucht nach Sinn, er sucht nach Bedeutung, er sucht nach Identität. Auch wenn die Menschen es vielleicht nicht so ausdrücken würden, suchen sie schlussendlich nach demjenigen, der bedingungslos liebt, heilt, erfüllt und der fähig ist, das Verlorengegangene wiederherzustellen. Der Plan der Wiederherstellung musste Gott nicht jetzt nach dem Sündenfall wieder neu entwerfen, sondern es war von Anfang an klar. Der Keil soll durch das Werk von Jesus Christus überwunden werden. Er ist derjenige, der Versöhnung schaffen kann oder der Versöhnung geschaffen hat. Im vierten Glaubensgrundsatz heißt es, darüber hat Michi gepredigt, wir glauben an die Menschwerdung Jesu, also dass er hier kommt. Sohn Gottes, der am Kreuz Versöhnung schafft. Ich muss den Satz richtig lesen. Wir glauben an die Menschwerdung Christi, dem Sohn Gottes, seine am Kreuz vollbrachte Versöhnung und Erlösung für alle Menschen und an seine leibliche Auferstehung. Also hier. Ostern. Auffahrt. Michi hat in seiner Predigt darüber gesprochen und Friedl hat letzte Woche ihn darin bestärkt, ergänzt und über den Glauben an Jesus gesprochen. Jesus wurde Mensch, ist für uns gestorben, damit unsere Beziehung zum Vater wiederhergestellt werden kann. Und hier möchte ich mit dem sechsten Glaubensgrundsatz einhaken. Und wir wollen diesen näher betrachten. Dort heißt es, oh, das ist der Überblick, wir glauben an Buße, Bekehrung und Wiedergeburt sowie Heiligung zur Vollendung. Ein Satz, vier Wörter, vier Predigtserien wären das. Buße, Bekehrung, Wiedergeburt, Heiligung. Ich werde heute Morgen versuchen, drei von vier Begriffen ein bisschen Klarheit zu schaffen und versuche sie in der Heilsgeschichte einzuordnen. Gottes Bestimmung für den Menschen, der blieb immer bestehen, egal ob der Keil hier war. Ein geheiligtes, untadeliges Leben, ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe, eine tiefe Beziehung zwischen Papa und geliebtem Kind. Damit diese Beziehung zum Vater und die göttliche Identität des Menschen wiederhergestellt werden kann, streckt uns Gott seine Hand entgegen und spricht eine Einladung aus. Jesus sagt dazu, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Oder in Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder auch in Apostelgeschichte 20, Vers 21, Juden wie Nichtjuden fordere ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Diese Einladung Gottes, das ist, komm her, kehr um, das wünscht sich eine persönliche Antwort, das fordert eine persönliche Antwort und diese Antwort lautet Bekehrung. Es ist ein Wort, das euch womöglich geläufig ist. Es steht für eine geistliche Umkehr, die aus dem Abwenden von der Sünde und dem Hinwenden zu Christus besteht. Das Abwenden von der Sünde, das nennt man Buße. Und das Hinwenden zu Christus wird Glaube genannt. Wenn eine echte Bekehrung stattfinden soll, kommen diese beiden Dinge zusammen. Zuerst möchte ich über den Glauben sprechen. Zum rettenden Glauben gehört Erkenntnis, Zustimmung und persönliches Vertrauen. Es ist notwendig, eine gewisse Kenntnis darüber zu haben, wer Christus ist und was er getan hat. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17 davon, dass der Glaube durchs Hören des Evangeliums kommt. Aber allein die Kenntnis oder oder auch die Erkenntnis über die Fakten des Lebens, des Todes, der Auferstehung von Jesus, die reichen noch nicht. Man kann auch Gottes Gebote kennen und sie ablehnen. Es gehört noch Zustimmung dazu. Aber auch das alleine reicht noch nicht. Und das sehen wir bei Nikodemus und seinem Gespräch mit Jesus. Nikodemus hat erkannt und anerkannt, zugestimmt, wer Jesus ist. Er hat ihn beobachtet und von ihm gehört und er hat die richtigen Schlussfolgerungen davon gezogen, als er Jesus angesprochen hat. Aber da konfrontiert ihn Jesus und sagt, dass ohne das persönliche Vertrauen auf die Errettung durch Jesus keine Wiedergeburt, darauf kommen wir später zu sprechen, stattfinden kann. Also zusätzlich zur Kenntnis des Evangeliums und zur Zustimmung jener Fakte muss ich mich auch willentlich dafür entscheiden, mich für meine Errettung alleine auf Jesus zu verlassen. Rettender Glaube ist Vertrauen auf Jesus Christus, das nur durch sein Werk Vergebung meiner Sünden und ewiges Leben bei ihm geschehen kann. Das ist so hier der Glaube. Später nimmt dann die Kenntnis, die Erkenntnis weiter zu und je mehr wir Gott kennenlernen, nimmt der Glaube weiter zu und unser Vertrauen wird vollkommener. Wenn wir von der Bekehrung sprechen, gehört aber auch Buße dazu. Es handelt sich nicht einfach darum, dass wir irgendetwas büßen müssen, wie in Form von einer Geldbuße fürs Falschparken. Wir können Buße eher wie folgt beschreiben. Sie ist ein tief empfundener Kummer oder eine Betrübnis über die Trennung durch die Sünde, über diesen Keil. Sie ist eine Umkehr und ein fester Entschluss, endgültig von der Sünde abzulassen und stattdessen im Gehorsam Gott gegenüber, Jesus Christus gegenüber, zu leben. Es ist auch hier etwas wie beim Glauben, wo Verständnis, Zustimmung und persönliche Entscheidung zusammenkommen müssen. Verständnis darüber, dass Sünde verkehrt ist. Zustimmung zur biblischen Lehre über die Sünde und eine persönliche Entscheidung, sich von ihr bewusst abzuwenden. Also hier kommt unser Leben und dann nimmt es einen Turn. Die Bibel stellt die Buße und den Glauben zusammen als unterschiedliche Aspekte eines Aktes. Es sind wie zwei unterschiedliche Seiten derselben Münze. John Murray spricht darum von bußfertigem Glauben oder gläubige Buße. Man kann nicht behaupten, wahren rettenden Glauben zu haben, ohne irgendeine Buße für die Sünde zu zeigen. Es widerspricht auch der Bibel, wenn man davon spricht, Jesus als Retter, ihn nicht aber als Herrn über seinem Leben anzunehmen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass eine Bekehrung auf einer intellektuellen, auf einer emotionalen und auf einer willentlichen Ebene stattfinden muss. Es reicht nicht aus, sich für Jesus zu entscheiden, um vielleicht zu einer Gruppe zu gehören oder um punktuelle Hilfe von Jesus zu erhalten. Es braucht eine gewisse Kenntnis über den Heilsplan. Darum liebe ich die Evangelisationsart von The Four, die anhand von 4 Punkten diesen Heilsweg, diese Heilsgeschichte aufzeigt. Sich bei Jesus zu entschuldigen, hat auch eine emotionale Ebene. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch für etwas entschuldigen müsst. Da windet man sich ein bisschen. Es ist einem vielleicht peinlich. Aber wenn man dann diesen Schritt gemacht hat, ist es umso erleichternder. Luther übersetzt Bekehrung, dieses Wort Bekehrung, mit Buße tun. denn er wollte neben der Umkehr oder der Sinnesänderung auch die Reue mit ins Spiel bringen. Darum erlebt, weil er festgestellt hat, wenn man eine Bekehrung erlebt, man darum auch oft Erleichterung und Freude erlebt. Soll ich das Hand mitnehmen?
Ist jemand verliebt, spricht zuerst das Gefühl an. Wenn das Gefühl dann stimmt, kommt die intellektuelle Ebene. Kann ich mir eine Beziehung vorstellen? Und wenn dann der Kopf auch ja sagt, kommt noch die willentliche Ebene dazu. Will ich das? Und der Wille kommt auch in der Bekehrung am Schluss, wenn man den Heilsplan in groben Zügen verstanden hat und man das Leben wirklich ändern will. Der anfängliche rettende Glaube und die anfängliche Buße geschehen nur einmal in unserem Leben und stellen die wahre Bekehrung dar. Jedoch ist die Bekehrung nur ein Anfang für die Herzenshaltung oder einer Herzenshaltung von Buße und Glaube. Und diese Herzenshaltung sollte im Laufe unseres ganzen Christseins fortwährend zu finden sein. Wir tun gut daran, uns immer wieder bewusst zu machen, wer uns aus der Sünde herausgezogen hat, wer unsere Errettung, wer unsere Wiederherstellung geschaffen hat. Durch die Bekehrung sind wir nämlich nicht perfekte Wesen ohne Sünden. Unsere Sünden führen jedoch nicht mehr in die ewige Trennung. Wir sind ihnen nicht mehr machtlos ausgeliefert. Und Vergebung ist uns zugesichert. Was aber nicht bedeutet, keine Reue für Sünden zu zeigen. Es bedeutet, immer wieder um Vergebung zu bitten, uns bewusst von unseren Sünden abzuwenden. Und es ist auch gut, unseren Glauben, unser Vertrauen immer wieder neu auf Christus auszurichten. Mit der Bekehrung haben wir von der menschlichen Antwort auf Gottes Einladung gesprochen. Nun antwortet Gott auf unsere Bekehrung mit der Wiedergeburt. Jesus erklärt Nikodemus: Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Wiedergeburt ist eine geistliche Erfahrung, ein Geschenk Gottes aus Gnade und ein übernatürliches Werk, das der Heilige Geist in unserem Inneren wirkt. Vom geistlichen Tod hineingeboren in ein neues Leben mit Jesus. Die Wiedergeburt verändert das Verlangen. Diese Suche ist zu Ende. Die Wiedergeburt neigt unsere Herzen zu Gott und schenkt ewiges Leben. Der Begriff Wiedergeburt kommt im Neuen Testament nur zweimal vor, Matthäus 19 und Titus 3. Aber stattdessen gebraucht die Bibel die Begriffe von neuem geboren, aus Gott geboren, aus dem Geist geboren oder von oben her geboren. Geboren. All das sind dieselben Bezeichnungen für Wiedergeburt. Es ist etwas, das ganz und gar ein Werk Gottes in uns ist. Ich glaube, darum gebraucht Gott auch die Begrifflichkeit der Geburt. Wir haben uns nicht entschieden, körperlich lebendig zu werden. Und wir haben uns nicht entschieden, geboren zu werden. Es ist etwas, das uns widerfahren ist. Und genauso versucht uns die Heilige Schrift klar zu machen, dass wir in der Wiedergeburt gänzlich passiv sind. Dieses Werk Gottes der Wiedergeburt wurde von Prophet Hesekiel vorausgesagt. Durch ihn verhieß Gott eine Zeit in der Zukunft, in der er sein Volk neues geistliches Leben geben wird. Dort heißt es in Kapitel 36, Vers 26 und 27: Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch daran richtet. Danach richtet. Was genau geschieht bei der Wiedergeburt, ist für uns komplett geheimnisvoll. Wir wissen, dass wir geistlich tot waren und für Gott lebendig gemacht wurden. Allerdings verstehen wir nicht wirklich, wie dies geschieht oder was Gott genau in uns tut, um dieses neue geistliche Leben zu schaffen. Es ist gerade so, wie Jesus es in Bezug auf den Wind gesagt hat, in Johannes 3,8, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Wir hören das Brausen des Windes, wir sehen das Ergebnis, aber wir können den Wind selbst eigentlich nicht sehen. Und genauso verhält es mich mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen bei der Wiedergeburt. Was wir wissen, es betrifft nicht einfach nur einen Teil in uns, sondern es bezieht sich auf unsere ganze Person. 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Altes Leben, neues Leben. Die Ebenfelder Übersetzung gebraucht statt neuer Mensch, neue Schöpfung. Das bezieht alles mit hinein. Körper, Seele und Geist. Wovon die Bibel ebenfalls berichtet, ist, dass zu diesem Zeitpunkt, als Gott die Wiedergeburt in uns wirkt, weitere Dinge in der unsichtbaren Welt geschehen. In dem Augenblick der Bekehrung als Teil der Wiedergeburt spricht uns Gott frei von aller Schuld. Rechtfertigung ist der Begriff, der dies versucht zu beschreiben. Rechtfertigung bedeutet, dass Gott uns gerecht macht, wie bei einem Freispruch in einer Gerichtsverhandlung. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern wegen Christi Erlösungswerk. Das Urteil des ewigen Todes, das uns gegolten hätte, hat Jesus auf sich genommen. So sieht Gott nicht unsere Schuld, sondern er sieht das Erlösungswerk von Jesus. Und dies macht uns gerecht vor Gott. Im 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Er übernimmt unsere Schuld und wir übernehmen seine Gerechtigkeit. Adoption ist ein weiterer Begriff, der geschieht bei der Wiedergeburt. Im Galater 4, Vers 5 heißt es, Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen, Rechtfertigung, und als seine Kinder anzunehmen. Adoption. Mit der Bekehrung und der Wiedergeburt wurden wir zu Kinder Gottes adoptiert. Wir gehören nun zur selben Familie Gottes, wobei Jesus unser Bruder ist und er uns seine Brüder und Schwestern nennt. Ein Vers später im Galater 4, Vers 6 heißt es, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater oder Abba Vater sagen könnt. Es ist ebenfalls ein großes Thema der Adoption. Darum gehe ich da ein bisschen schneller durch. Als Kind haben wir den Geist Gottes in unseren Herzen, was wir aber nicht mit der Geistestaufe verwechseln dürfen. Wir sind nicht mehr allein. Der Heilige Geist ist in uns. Der Vater sorgt für seine Kinder, die es auf uns gelassen machen. Zudem dürfen wir seine liebevolle Erziehung erfahren. Wir erhalten Vollmacht und sind als seine Erben des ganzen Reichtums Gottes eingesetzt. Es ist eine Wiederherstellung zu unserer wahren Identität. Diese innere Suche findet ein Ende. Weil die ganze Wiedergeburt ein Werk Gottes ist, durch das er uns neues Leben mitteilt, ist es richtig, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass dies ein augenblickliches Ereignis ist. Es geschieht nur einmal. In einem Augenblick waren wir geistlich tot und dann im nächsten Augenblick haben wir neues geistliches Leben von Gott empfangen, sind gerecht, ein Teil seiner Familie. Dennoch wissen wir nicht immer genau, wann diese augenblickliche Veränderung eintritt. Insbesondere bei Kindern, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Da findet möglicherweise keine dramatische Krise mit einem radikalen Wandeln des Verhaltens vom verhärteten Sünder zum Heiligen statt. Trotzdem wird sich aber eine augenblickliche Veränderung ergeben, wenn Gott durch den Heiligen Geist in einer ungesehenen, unsichtbaren Weise geistliches Leben erweckt. Diese Veränderung wird im Laufe der Zeit in Verhaltensmuster und in Wünschen, die Gott wohlgefällig sind, offenbart. In anderen Fällen, im Grunde genommen wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn erwachsene Christen werden, findet die Wiedergeburt zu einem klar erkennbaren Zeitpunkt statt, an dem die Person auf die Einladung Gottes mit der Bekehrung geantwortet hat. Unmittelbar danach war neues geistliches Leben im Inneren vorhanden. Und das Ergebnis dann, vielleicht kennt ihr das aus eurer eigenen Bekehrungsgeschichte, ist dann ein tief empfundenes Vertrauen auf Christus für die Errettung, eine Gewissheit der Sündenvergebung, ein Verlangen, die Bibel zu lesen oder zu beten oder ein Empfinden dafür, dass dies eine sinnvolle geistliche Aktivität ist, eine Freude am Gottesdienst, eine Sehnsucht nach christlicher Gemeinschaft, ein aufrichtiges Verlangen, dem Wort Gottes in der Bibel gehorsam zu sein und ein Wunsch, anderen von Christus zu erzählen. Das sind so die Merkmale, die sichtbar werden. Diese Serie, was wir glauben, das ist wichtig. Es ist entscheidend. Und es ist gut, sich immer wieder unser Fundament des Glaubenslebens bewusst zu machen. Nicht einfach nur, damit wir die Fragen, die möglichen Fragen von Nichtgläubigen beantworten können, das ist auch gut und wichtig. Aber es ist gut, sein Erlösungswerk immer wieder vor Augen zu halten, sich bewusst zu machen, was kaputt war und erneuert wurde, sich dem Stand vor Gott und die Wiederherstellung der Identität, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, um die erste Liebe zu Gott in unserem Leben, egal wie lange das wir Christ sind, aufrecht zu erhalten. Weiß ich schon, habe ich schon x-mal gehört, man könnte es einfach so auf die Seite schieben. Aber ich denke, wir tun gut daran, diese Dinge nicht leichtfertig zu betrachten. Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Es tut... ja. Danke für mal. Es ist wichtig, sich immer wieder mit dem Fundament des Glaubens auseinanderzusetzen. Gewisse Dinge auseinanderzunehmen, mit Gott wieder zusammenzusetzen, das stärkt unser Fundament. Es stärkt das Vertrauen und lässt uns tiefer in die Beziehung mit unserem Papa eintauchen. Wenn dieses Erlebnis der Bekehrung und Wiedergeburt noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, auf die Einladung Gottes zu antworten. Wir haben ein Gebetsteam, das euch gerne dienen möchte darin. Und ich möchte euch alle einladen. Ich habe vor etwa einem Monat waren wir an einer Leiterkonferenz und der Leiter hat gesagt, kümmert euch, also der Sprecher hat gesagt, kümmert euch darum, dass eure Bekehrungsgeschichte nicht immer mit 1990 anfängt, sondern dass wir uns immer wieder bemühen, diese nicht, dass dieses Bekehrungserlebnis immer wieder gemacht werden muss, aber dass wir in einer Herzenshaltung der Buße und des Abwendens und des Glaubens immer wieder daran festhalten. Und ich möchte euch einladen, mit dem letzten Lied von des heutigen Morgens wirklich dich das nochmals vor Augen zu halten. Wer Jesus ist, was er getan hat und was er in mir geschaffen hat.